Ich habe einen Predigttext aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht, aus dem Kapitel 18, die Verse 35 bis 43, die Heilung des Blinden. Ich lese uns den Text zunächst. Es geschah aber, als Jesus sich Jericho näherte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Und als dieser eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was es sei. Sie verkündigten ihm aber, dass Jesus der Nazaräer vorübergehe. Und er rief und sprach: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu ihm zu bringen. Und als er sich näherte, fragte er ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach: Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend. Dein Glaube hat dich geheilt. Und sofort wurde er sehend, folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Ja, in diesem Bibeltext geht es um Glauben. Jesus selbst gibt uns den Hinweis in Vers 42. Dein Glaube hat dich geheilt. Der Mensch ist ja so veranlagt, dass er immer irgendetwas glaubt. Man sagt, selbst die Atheisten haben einen Glauben, nämlich, dass es keinen Gott gibt. Aber tief in den Herzen der Menschen bewegt sie etwas, ja, was sie antreibt im Leben, was ihnen einen Sinn im Leben gibt. Der Glaube an das Gute im Menschen, zum Beispiel. Oder der Glaube an die Liebe. Oder der Glaube an sich selbst. Der Glaube an die Natur, der religiöse Glaube. Der Glaube an die Sterne. Der Glaube an die Familie. Der Glaube an den Frieden. Wenn wir freitags in Lübeck mit den Gideons unterwegs sind, Reinhard sprach es ja schon an, dann sagen die Menschen oft zu uns: Nein, danke, wenn wir ihnen die Bibel schenken wollen. Nein, danke, ich habe schon meinen Glauben. Sie denken, sie könnten sich ihren Glauben selber machen. Aber Gott hat gesagt: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst ja kein eigenes Bild von Gott machen. Mit einem selbstgemachten Glauben können die Menschen nicht vor Gott bestehen. Wir brauchen den wahren, rettenden Glauben. Und den kann nur Gott machen. Der ist ein Geschenk. In diesem Text geht es um Glauben. Und da ist eine Frage natürlich an uns, vielleicht die wichtigste Frage: Hast du schon diesen wahren, rettenden Glauben? Oder machst du dir immer noch deinen eigenen Gott? Und Jesus sagt: Ich will dir gerne diesen wahren, rettenden Glauben geben. Ich warte nur auf dich. Er hat selber gesagt: Wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wenn du diesen wahren, rettenden Glauben noch nicht hast, dann klopfe bei Jesus an. Er hat gesagt: Ich werde dir auftun. Ja, was unterscheidet dann diesen eigentlichen wahren Glauben, vermenschgemachten Glauben. Und da finden wir in diesem Abschnitt 5 Punkte, die über den Glauben ausgesagt sind. Und diese 5 Punkte möchte ich gerne zusammen mit euch anschauen. Aber zunächst zu der Situation. Jesus ist also gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Und dabei muss er durch Jericho durchgehen. Es ist kurz vor dem Passafest. Und dieses Passa wird das letzte Passa im Leben von Jesus sein. Nur noch wenige Tage, dann wird er am Kreuz hängen und wird für unsere Sünde die Strafe tragen. Jesus deutet das direkt vor unserem Text auch an, in seiner dritten Leidensankündigung. Da heißt es im Vers 31 im selben Kapitel: Er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was durch den Propheten auf den Sohn des Menschen geschrieben steht. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Jesus ist nicht allein auf dem Weg nach Jerusalem. Er wird nicht nur von seinen Jüngern begleitet, sondern von einer großen Schar von Menschen. Darunter solche Menschen, die in ihm den weltlichen Erretter sehen, der die Juden von den Römern befreit. Aber auch viele Pilger, die auf dem jährlichen Pilgermarsch nach Jerusalem sind, um zum Passafest in Jerusalem zu sein. Offensichtlich so viele, dass der Bartimäus, der Oberzöllner, von dem in der anschließenden Geschichte die Rede ist, nicht durchdringen konnte zu Jesus, sondern er musste auf einen Feigenbaum steigen, um überhaupt einen Blick auf ihn zu erhaschen. Also viele Menschen waren mit auf diesem Zug. Und genau an diesem Weg, wo diese vielen Menschen vorbeigehen, da hatte sich ein Blinder gesetzt. Er hatte sich gedacht, sicherlich, wenn ich mich dahin setze, da kommen viele vorbei. Und da ist die Chance sehr groß, dass Menschen sich erbarmen und mir etwas geben. Blinde waren ja in der damaligen Zeit viel mehr als in unserer Gesellschaft von den Almosen der Menschen abhängig. Sie konnten nur vom Betteln leben. Und so hatte sich der Blinde an die Straße gesetzt. Von diesem Blinden können wir, wie ich das schon angedeutet habe, sehr viel über den Glauben lernen. Über den wahren, rettenden Glauben. Und ich möchte mal 5 Punkte herausgreifen. Das erste ist dieser wahre, göttliche Glaube. Ich möchte ihn mal göttlichen Glauben nennen, weil er von Gott kommt. Ist ein Geschenk. Der zweite Punkt: göttlicher Glaube wartet. Der dritte Punkt ist: göttlicher Glaube lässt sich nicht beirren. Und der vierte: göttlicher Glaube nimmt Gott beim Wort. Und der fünfte und vielleicht schönste: göttlicher Glaube wird belohnt. Zu dem ersten Punkt: göttlicher Glaube ist ein Geschenk. Es ist doch interessant, dass der Blinde Jesus Sohn Davids nennt. Sohn Davids war der Titel für den Messias. Er geht zurück auf die Verheißung im Alten Testament, unter anderem an David selbst, wo Gott zu ihm sagt, 2. Samuel 7, 12 bis 16: Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Und weiter im Vers 16, dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig, dreimal für ewig. Und der Blinde muss also die Überzeugung gehabt haben, dieser Mann, das ist dieser Jesus, das ist der verheißene Sohn Davids, der für ewig herrschen wird. Und da unterschied er sich wahrscheinlich oder vermutlich von vielen anderen in der Menschenmenge, dass er das erkannte. Die Menschenmenge, die nannte den Jesus nämlich nicht Sohn Davids, sondern, was steht da im Vers 36, als er sich erkundigte, wer das ist, der da vorbeigeht, sie verkündigten ihm, dass Jesus der Nazoräer vorbeigehe. Also für die Menschenmenge war es nur Jesus der Nazoräer, also der Jesus aus Nazareth. Aber für den Blinden war es der Messias, da war es der Sohn Davids. Und er ehrte ihn mit dem messianischen Titel, du Sohn Davids. Damit zeigte er, ich glaube an dich, Jesus. Du bist der verheißene, ewige König auf dem Thron Davids. Und das ist ja wiederum interessant. Ausgerechnet ein Blinder erkennt den Messias. Während all die Gebildeten und Mächtigen und Einflussreichen der damaligen Zeit wie Herodes oder die Schriftgelehrten oder die Pharisäer Jesus nicht erkannten, ja, ihn sogar verfolgten und töten wollten. Und dieser Zeitpunkt war ja kurz bevorstehend. Nur noch ein paar Tage, dann würden sie ihren Erfolg in Anführungsstrichen feiern können. Aber so ist Gott barmherzig. Er nimmt sich der Schwachen an. Bei ihm zählt nicht, was in der Welt was zählt. Er ist gnädig. Er nimmt dann den an, der sich vor ihm demütigt. Das zeigt sich daran, wie Jesus hier mit dem Blinden umgeht. Die Stolzen aber, die sich selbst für klug halten und sich nicht vor Gott beugen, die verwirft er. Ja, so ist Gott. Im 1. Korinther 1, Vers 26 folgende steht, denn seht eure Berufung, Brüder, das ist nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete, wie dieser Blinde, hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist in den Augen der Welt, damit er das, was in den Augen der Welt etwas ist, zunichte mache. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ja, aus ihm kommt es, dass ihr in Christus seid. Das ist wunderbar. Aus ihm kommt es, dass ihr in Christus seid. Glaube ist ein Geschenk, ein himmlisches Gnadengeschenk. Und das sehen wir hier ganz deutlich. Dieses Geschenk kann keine Macht, kein Reichtum, keine Weisheit dieser Welt sich selbst verschaffen. Im 1. Korinther 2, Vers 6 folgend steht, wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Wir aber haben Christi Sinn. Ja, Glaube ist ein Geschenk. Und ausgerechnet der Blinde bei Jericho hat dieses Geschenk von Gott bekommen. Er hat seinen Messias erkannt. Mit geistlichen Augen, nicht mit seinen natürlichen. Der blinde Arme war reicher als die meisten sehenden Reichen seiner Zeit. Ja, vielleicht hat ihn sogar die Bürde der Blindheit ja demütig gemacht, abhängig gemacht, ihm seine Abhängigkeit von Gott aufgezeigt und damit bereit gemacht, die Gnade Gottes zu empfangen. Jakobus 4,6 sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und deswegen sollten wir Zeiten des Leides auch nicht nur negativ sehen. Sie können, und ich denke von Gott her, sie sollen uns ja vorbereiten für himmlische Segnungen, die auf uns warten. Demut, Leid führt auch zu Demut, zur Abhängigkeit, zum Wissen von der totalen Abhängigkeit von Gott. Und das ist die Basis für himmlischen Segen. Ja, göttlicher Glaube ist ein Geschenk. Und der zweite Punkt ist, göttlicher Glaube wartet. Der Blinde bei Jericho hatte offensichtlich auf die Begegnung mit dem Messias gewartet. In Vers 36 heißt es, und als dieser eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was es sei. Bei Luther steht sogar, er forschte, was das wäre. Ich denke, dieser Mann hat schon lange auf seinen Messias gewartet. Seit 3 Jahren war Jesus ja öffentlich bereits aufgetreten. Und die Kunde erscholl durch das ganze Land. Alle sprachen von ihm, von seiner Weisheit und von den Wundern, die er verbrachte und fragten sich, ob er wohl der Messias ist. 3 Jahre lang war das geschehen. Und diese Kunde von ihm war an diesem Blinden in diesen 3 Jahren ganz bestimmt nicht vorbeigegangen. Überall erzählte man sich von ihm. Und deswegen forschte er. Er wollte diesen Messias kennenlernen. Er wollte ihm begegnen. Ich bin überzeugt, zu gerne wäre er ihm schon vorher begegnet und wäre ihm nachgefolgt. Aber als Blinder ist man irgendwie gehandicapt. Als er dann sehend wurde, hat er ihm tatsächlich nachgefolgt. Ist er ihm tatsächlich nachgefolgt? Das lesen wir in Vers 34. Er folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Aber er musste warten. Ich denke, in diesen 3 Jahren, wo er warten musste, gab er den Wunsch nie auf, Jesus persönlich zu begegnen und seine Anliegen vor ihn zu bringen. Und ich denke auch immer, wenn sich etwas ja Lautes in seiner Umgebung tat, wenn da viele Menschen unterwegs waren, dann forschte er und hörte ganz genau hin, weil er wartete auf den passenden Moment. Dass Jesus ihn von seinem Schicksal erlöste. Und tatsächlich, Gott hat seine Sehnsucht erfüllt. Fast in letzter Minute, muss man sagen. Denn es waren nur noch wenige Tage, in denen Jesus wirken konnte und wirkte. Fast in letzter Minute hat dieser Mann noch Jesus, sein Messias, sehen dürfen. Göttlicher Glaube wartet, muss manchmal warten. Ich denke, warten ist sogar ein Kennzeichen des göttlichen Glaubens. Ein ganz charakterisches Kennzeichen des göttlichen Glaubens ist Warten. Wenn wir nämlich in das ganze Alte Testament mal gucken, dann sehen wir überall diese Sehnsucht nach dem Messias, dieses Warten auf den Messias. Das ganze Alte Testament ist davon geprägt, von dem Warten. Die Propheten sahen und erwarteten das Kommen des Herrn. Interessant, schon Abraham wartete da auf den Messias. Habt ihr das gewusst? Haben vielleicht einige von euch gewusst. Jesus hat das nämlich selber mal durchblicken lassen. In Johannes 8, 56, da sagt er, Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Abraham wartete auf den Messias. Und zur gleichen Zeit auch Hiob, Kapitel 19, 25 und 27, diese wunderschönen Verse, die ihr alle kennt. Ich weiß, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Amen. Wunderschöne Verse. Warten. Göttlicher Glaube wartet. Der alte Simeon aus Lukas 2 wartete auf den Messias. Ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und vom Geist geleitet kommt er in den Tempel und als er die Eltern mit dem Kind Jesus im Tempel sieht, da nahm er Jesus auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun lasse dein Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Amen. Er hat gewartet und diese Erwartung ist ihm erfüllt worden und das war die größte Freude in seinem Leben. Zur gleichen Zeit wartete auch die Prophetin Hanna auf den Messias. Auch sie darf den Messias sehen, lobte Gott und redete zu ihm, zu allen, heißt es, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Also, warten ist ein Charakteristikum, typisch für den christlichen Glauben, für den göttlichen Glauben. Und nicht nur das Alte Testament, auch das ganze Neue Testament, ja, atmet diese Sehnsucht, dieses Warten. Schon die Evangelium ganz am Anfang, die Engel, sie verkündigt den Messias. Damals lag eine ganz besondere Erwartungshaltung auf Israel, als dieser Zeitpunkt kam, dass Jesus geboren sollte. Diese ersten Kapitel, sie atmen förmlich diese Erwartungshaltung an den Messias. Und nicht nur am Anfang, ganz am Ende kommt das Warten zum Ausdruck. Wir haben es heute schon durch Reinhard gehört. Das Neue Testament endet mit einem sehnsüchtigen Ruf nach Jesu Wiederkunft. Maranatha, unser Herr, komm. Ein Ruf der wartenden Gemeinde. Er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Und zwischen dem ersten Kapitel und den letzten Kapiteln, die ganzen Briefe, sie sprechen vom Warten auf den Kommen. Nur als Beispiel ein Vers aus Philipper 3, 20 bis 21. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Göttlicher Glaube ist ein Geschenk, das haben wir zuerst gesehen. Und das zweite Kennzeichen ist, göttlicher Glaube ist ein wartender Glaube, erwartet. Kennst du diese Sehnsucht auch? Sehnsucht, dass der Herr bald wiederkommt? Ich höre es immer wieder, also wenn ich daran denke, muss ich immer an Rainer denken. Du äußerst das immer wieder in deinen Gebeten, Herr, komme bald.
Amen.
Aus dir spricht diese Sehnsucht. Ich denke, in Leidenszeiten ist vielleicht diese Sehnsucht stärker ausgeprägt als in guten Zeiten. Aber eigentlich sollte sie ein Merkmal sein, das wir immer haben. Denn letztlich sind wir ja die wartende Braut. Die wartende Braut, die auf den Bräutigam wartet. Ja, Gott mutet uns zu, dass wir warten. Das sehen wir an den Blinden. Bis zum Ende der Wirkungszeit musste er warten. Aber jemand hat mal gesagt, Glaube muss wachsen in der Spannung zwischen Warten und Vertrauen. Gott mutet uns das Warten zu. So, das war der zweite Punkt. Ich habe noch drei Punkte, aber die sind kürzer. Also von daher bitte ich euch noch etwas um Aufmerksamkeit, aber sie sind kürzer. Also göttlicher Glaube ist ein Geschenk, göttlicher Glaube wartet und göttlicher Glaube lässt nicht locker. Das sehen wir an den Blinden. Er rief und sprach, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ja, der Blinde ließ sich nicht beirren. Auch wenn die Volksmenge ihn wegdrängen wollte und ihn sogar beschimpfte. Aber er schrie nur noch umso lauter und umso heftiger, erbarm dich meiner, Jesus. Ich denke, das ist eine wunderbare Illustration, dass unser Gebet beharrlich sein soll, dass wir nicht locker lassen sollen. Denn was passiert durch diese Beharrlichkeit des Blinden? Was passiert? Vers 40 heißt es, Jesus aber blieb stehen. Jesus blieb stehen und befahl ihn, zu ihm zu bringen. Er nimmt Notiz. An einem oberflächlichen Gebet mag Jesus vielleicht vorbeigehen, aber an einem ernsten Gebet bleibt er stehen. Jakobus sagt das auch in Kapitel 5, Vers 16. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und deshalb hier die Ermutigung an uns alle, lass uns nicht locker lassen in unseren Gebeten. Göttlicher Glaube lässt nicht locker. Jesus möchte sogar, dass wir so einen Glauben haben, der nicht locker lässt. Im selben Kapitel, in den ersten Versen, da gibt er uns nämlich ein Beispiel, an dem er deutlich macht, ich möchte, dass ihr nicht locker lasst, wenn ihr eure Gebete zu mir bringt. Da heißt es, Kapitel 18, 1 bis 8, er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Also nicht locker lassen. Gott möchte, dass wir nicht locker lassen. Er sprach, da war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und nicht vor Menschen. Und da war eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm. Schaffe mir Recht. Und der Richter wollte lange Zeit nicht. Aber dann hat sie ihn so sehr, ich sag mal, genervt, so sehr wirklich genervt, dass er am Ende sagte, ich erfülle der Witwe endlich ihre Bitte, nur dass sie mich jetzt in Ruhe lässt. Also, der genervte Richter hat ihr zuletzt Recht verschafft, weil sie nicht locker gelassen hat. Und Jesus wendet das Gleichnis eben so auf unsere Bitten an und sagt, wenn der ungerechte Richter der Witwe hilft, nur weil sie nicht locker lässt, um wie viel mehr sollte Gott, der gerecht ist und der seine Kinder liebt, um wie viel mehr sollte er ihnen Recht verschaffen und ihre Gebete erhören, wenn sie nicht locker lassen. Er sagt, in der Tat sage ich euch, er wird ihnen Recht verschaffen in Kürze. Doch dann sagt er noch ein Vers, der uns nachdenklich stimmt. Doch, sagt er, wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden? Also das Problem ist offenbar nicht Gott. Nicht immer Gott. Oder nicht Gott. Das Problem ist offenbar, dass vielen Menschen oft der Glaube fehlt, dass sie empfangen. Und daraus können wir für uns mitnehmen, gib nicht so schnell auf, wenn du auf eine Antwort warten musst. Erst recht, wenn du etwas erbittest, wo du weißt, dass es im Namen Jesu ist, dass Gott das verheißen hat, dann gib erst recht nicht auf. Beharrlichkeit kommt bei Gott an. Sie zeigt, es ist euch ernst mit eurem Anliegen. Das war das dritte Kennzeichen. Göttlicher Glaube ist ein Geschenk. Göttlicher Glaube wartet. Und göttlicher Glaube lässt nicht locker. Und das vierte Kennzeichen ist, göttlicher Glaube nimmt Gott beim Wort. Als der Blinde zu Jesus geführt wird, fragt Jesus ihn eine seltsame Frage. Was willst du, dass ich dir tun soll? Als ob nicht Jesus wüsste, was der Mann will, was der Mann sich wünscht. Wir wissen, dass Jesus alle Menschen kannte, dass er ihre Herzen kannte. Also er wusste sehr wohl, was der Mann auf dem Herzen hatte. Aber er hat ihn trotzdem gefragt, warum? Ich denke, Jesus kannte den Mann genau und er kannte sein Glauben. Er sah den Glauben in diesem Mann. Und er sah, davon bin ich überzeugt, dass der Blinde nicht nur auf den Messias wartete, sondern dass er auch erwartete, dass der Messias das tut, wozu er gesandt war. Das, was das Gesetz und die Propheten über Jesus vorhergesagt hatten. Und das wollte Jesus von diesem Mann hören. Der Prophet Jesaja nämlich hatte von dem Messias prophezeit und Jesus wendet diese Worte Jesajas in Lukas 4, 18 bis 19 direkt auf sich an. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Und jetzt kommt es, und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und das bringt der Blinde hier vor Jesus nochmal zum Ausdruck. Du bist der Messias. Und wenn der Messias kommt, dann bringt er uns nicht nur das Evangelium vom Gnadenjahr des Herrn, sondern er tut auch all die Zeichen des Messias. Und zu den Zeichen gehört, dass er sich der Blinden erbarmt, dass sie wieder sehend werden. Und das möchte ich jetzt im Glauben erbitten, dass du tust, was Gott von dir vorhergesagt hat. Der Blinde hatte Glauben und dieser Glaube nahm Gott beim Wort. Das ist also das vierte Kennzeichen des Glaubens. Göttlicher Glaube nimmt Gott beim Wort. Und ich denke, das ist in der Tat der Schlüssel. Gott beim Wort nehmen, Gott sein eigenes Wort vorhalten. Ich denke, das ist der Schlüssel zum Herzen Gottes und das ist der Schlüssel, dass wir uns himmlischen Segen herabbitten können. Herr, du hast gesagt, darauf gibt es kein Nein bei Gott. Darauf kann es kein Nein bei Gott geben, denn er steht zu seinem Wort. Herr, du hast gesagt, das öffnet uns das Herz Gottes und die himmlischen Schatzkammern seines Segens. Und deshalb können wir daraus für uns mitnehmen aus dieser Tatsache, dass wir ruhig mutig Gott seine Verheißungen vorhalten dürfen und sollen. Das ist die effektivste Art zu beten. Es gibt keine effektivere Art zu beten, als Gott seine Verheißungen vorzuhalten, als Gott beim Wort zu nehmen. Göttlicher Glaube nimmt Gott beim Wort. Das ist auch die effektivste Waffe in Anfechtungen. Es steht geschrieben, das Schwert des Geistes. Damit hat Jesus den Teufel überwunden. Es steht geschrieben. Und damit sind die größten Glaubenssiege errungen worden. Durch Vertrauen und Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Damit sind übrigens auch die Mauern Jerichos gefallen. Denn nur durch 6-mal um die Stadt rumlaufen, einmal täglich, und am 7. Tag 7-mal um die Stadt rumlaufen und ein wenig Lärm, fällt keine Stadt. Sie fiel, weil Israel Gott beim Wort genommen hat. Du hast es gesagt und so machen wir es. Und damit nur konnte das Land Kanaan eingenommen werden. Nur durch Gott beim Wort nehmen. Denn Israel war den hochgerüsteten Kanaanitern total unterlegen. Es konnte nur dadurch eingenommen werden, dass Israel Gott beim Wort nahm. Du hast gesagt, der Herr, dein Gott, er selbst wird diese Nationen vor dir vernichten. Seid stark und mutig und fürchtet euch nicht. Und darauf vertrauen wir. Und damit ist auch Goliath besiegt worden. Nicht durch einen Kieselstein und eine Schleuder oder einen kleinen Hirtenjungen gegenüber einem riesigen, bis an die Zähne bewaffneten Krieger. Nein, er errang den Sieg, der David, weil er Gott beim Wort nahm. Herr, dieses sind die Schlachtreihen nicht irgendeines Volkes, sondern die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Und du hast gesagt, fürchtet euch nicht vor diesen Nationen, seid mutig und stark. Ich, der Herr, will sie selbst vor euch vernichten. Und das, der Glaube, Gott beim Wort nehmen, der hat Gott dazu bewogen, selbst aufzustehen, nur weil ein Mann Gott beim Wort genommen hat. Ein Mann unter so vielen im Heer Israels. Da war ein Mann, der Gott vertraut hat. Und deshalb ist Gott aufgestanden, hat durch einen Kieselstein den Riesen zu Fall gebracht. Göttlicher Glaube nimmt Gott beim Wort. Ich komme jetzt zum letzten Punkt. Ich möchte noch mal zusammenfassen, göttlicher Glaube ist ein Geschenk, göttlicher Glaube wartet, göttlicher Glaube lässt nicht locker, göttlicher Glaube nimmt Gott beim Wort und vielleicht das schönste Kennzeichen, göttlicher Glaube wird belohnt. Nachdem Jesus den Blinden gefragt hatte, was willst du, dass ich dir tun soll? Und er antwortete, Herr, dass ich sehend werde, heißt es weiter. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und sofort wurde er sehend, folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Jesus sagt interessanterweise, dein Glaube hat dich geheilt. Natürlich hat nicht der Glaube des Blinden ihn geheilt. Dein und mein Glaube haben nicht die Macht, uns zu heilen oder irgendjemand anders zu heilen. Nur Jesus allein hat die Macht zu heilen oder Wunder zu tun. Was Jesus hier vielmehr sagen will, ist, dein Glaube wird belohnt. Dein Glaube wird belohnt, sei sehend. Ja, göttlicher Glaube wird belohnt. Für den Blinden, er darf sehen, ja, er ist nicht mehr in der Dunkelheit, er ist nicht mehr abhängig von den Almosen anderer, er hat eine ganz neue Freiheit, eine ganz neue Dankbarkeit zog in sein Leben an und er wurde ein Nachfolger Jesu. Er erlebte reichen Lohn in seinem Leben. Auch wir erleben das, wenn wir mit den Gideons am Freitag rausgehen. Wir gehen auf das Wort Gottes hin, der sagt, geht hin und sieh, ich bin bei euch. Das erleben wir dann. Wir gehen hin, geben das Wort weiter und wir sehen, er ist bei uns. Ja? Alle Tage bis an der Weltende heißt es, wir sehen, Jesus ist dabei und wir dürfen Lohn sehen. Menschen, die sich bekehren, Menschen, die, wo wir sehen, da, die verstehen plötzlich etwas, denen geht plötzlich ein Licht auf. Das macht uns froh. Das ist schon jetzt Lohn. Wir erleben, dass Kranke durch Glauben das Gebet geheilt werden. Das ist schon hier und jetzt Lohn. Oder aber Kraft und Trost empfangen, Leid zu ertragen, die Krankheit zu ertragen. Das ist schon hier und jetzt Lohn, Glauben des Gebets. Wir erleben, dass Gemeinden aufblühen und wachsen durch gläubiges Gebet. Schon hier trägt gläubiges Gebet Lohn. Wir sehen wunderbare Führungen. Göttlicher Glaube wird belohnt, schon hier auf Erden. Aber selbst wenn wir durch schwere Glaubensprüfungen durchgehen müssen, wissen wir, Gott wird einmal jedes Wort und jede Tat, die wir im Glauben getan haben, im Himmel belohnen. Gott wird einmal jedes Wort und jede Tat, die wir im Glauben getan haben, im Himmel belohnen, wenn wir hier nicht den Lohn sehen sollten. Darum heißt es auch in Hebräer 10, 35, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Göttlicher Glaube wird belohnt. Ja, damit bin ich zum Schluss gekommen. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Wir haben an dieser Geschichte vier Kennzeichen des göttlichen Glaubens gesehen. Glaube ist ein Geschenk. Glaube wartet auf den Messias. Glaube lässt nicht locker. Glaube nimmt Gott beim Wort. Und Glaube wird belohnt. Und ich wünsche uns, dass diese Betrachtung des Textes uns wieder ganz neu Mut macht, Gott zu vertrauen. Es lohnt sich, es gibt keinen Fels außer unserem Herrn. Jesaja 26,4, damit möchte ich schließen.